ein windiges Finalwochenende. Ihr hört's, Berlin. Schön, dass ihr da seid. Wir sind die Crew von Big Podcast, vom Big Postgame Podcast. Und heute sind wir am Big Bully am Start mit mir, wie immer, Robert Häusel. Grüß dich.
Servus, Stucky. Grüß dich.
Aus München, also extra angereist. Heute wieder mit am Start. Und du hattest keinen langen Weg. Patrick Fehmerling, Rekordnationalspieler. Schön, dass du bei uns bist.
Schön, dass ich hier sein kann.
Wie lange dauert's von dir zu Hause bis hierher?
Halbe Stunde.
Halbes Stündchen. Wie immer in Berlin, oder?
Ja, immer. Für alles eine halbe Stunde.
Patrick, du hast das ganze Turnier mitverfolgen können. Wie siehst du bisher die Basketball-EM? Wie schätzt du es ein? Wie ist das Niveau für dich? Wie ist der Zuschauerzuspruch? Wie gefällt es dir bisher?
Das gefällt mir sehr gut. Ich glaube, das Niveau ist unfassbar hoch. Ist auch alles gekommen, was Rang und Namen hat, was irgendwie gesund war. Ich glaube, die Italiener hat noch Gallinari gefehlt. Dann wäre noch mal ein anderer Start gewesen für die. Aber also grundsätzlich ist es also zuschauermäßig toll. Stimmung ist gut. Ich hoffe, heute bei dem Spiel gegen die Polen wird es auch gut für uns. Und mir macht es Riesenspaß.
Patrick, es war ja das Turnier der Superstars Doncic, Antetokounmpo, Jokic. Keiner der drei hat es ins Halbfinale nicht mal geschafft. Überraschend für dich, dass diese Superstar-dominierten Teams es nicht geschafft haben? Oder ist das auch ein Beweis dafür, dass die Mannschaften an sich wirklich performt haben?
Okay, die anderen, also die Griechen und auch die Slowenen haben ja auch als Mannschaft einigermaßen funktioniert, ja, aber du kannst eben in Europa nicht auf ein Spiel als zuschneiden. Also der kann dann 30 machen, der kann, wie Deutschland auch mal 47 machen, dann kann man ein Spiel gewinnen, aber über so ein ganzes Turnier, es kostet zu viel Kraft, die Defense ist zu physisch, zu gut, zu enge Räume, das heißt, so ein Antetokounmpo kann auch nicht schalten und walten, wie das wahrscheinlich in der NBA kann. Insofern ist das Teambasketball trotzdem mit viel Talent ist, glaube ich, das erfolgreichere Rezept.
Ja, der Teambasketball, wenn wir ein bisschen in deine Nationalmannschaftsgeschichte schauen, stand auch im Mittelpunkt, aber ihr hattet natürlich auch diese Phase mit Dirk, wo ihr auch diesen Superstar hattet. Wie ist es denn, mit so einem Superstar zusammenzuspielen und welche Vor- und vielleicht auch welche Nachteile bringt das Ganze mit sich?
Also bei uns gab es nur Vorteile. Also es ist, je nachdem wie der Superstar das Leben allen leichter macht. Ne? Und die Rollenverteilung war klar. Ich glaube, wir wussten alle, wofür wir da sind. Trotzdem haben wir alle irgendwie versucht, unser Talent trotzdem aufs Feld zu bringen. Weil selbst wenn Dirk irgendwie 30, 35 macht, dann sind immer noch mal 30, 40 Punkte zu machen. Plus Defense, plus die ganzen Schmuddelsachen, die man noch machen muss. Und wenn du einen Teammate hast wie er, also der war ja ein Mannschaftskamerad. Das war ja nicht irgendwie jemand, der außen vor war oder komisch oder irgendwas. Oder
wie Hedo Tokolo in der Limousine hinter dem Mannschaftsbus hergefahren ist.
Ja, ich weiß nicht, ob das
ist zumindest die Legende,
aber,
ja.
Aber wir sagen mal, ja, also sowas gab es eigentlich nie. Also der Typ kam ganz normal zum Training, so wie alle, und war ein Teil der Mannschaft. Und also wenn man im Bus die Gespräche mitgehört hätte, dann hätte man nicht gedacht, dass der irgendwie der Superstar ist.
Du sprichst die Rollenverteilung an. Ihr hattet sie damals, ich glaube, es ist auch ein großes Plus der deutschen Mannschaft. Das hat jetzt im Halbfinale nicht ganz gelangt. Wie hast du das Turnier der Deutschen jetzt gesehen? Es geht ja doch über die volle Distanz der neun Spiele.
Also erstmal ist es eine super Leistung, hier zu stehen und um eine Bronzemedaille zu spielen. Ist natürlich ärgerlich, wenn man das Halbfinale verliert, weil wenn alles drin ist, tut es ein bisschen weh. Das hat der Thiemann auch im Fernsehinterview gesagt, dass es jetzt erstmal wirklich weh tut. Ja, die haben sich super, super zusammengefunden mit den Problemen am Anfang, mit den Quali-Spielen, die ja dann auch wo sich gesteigert haben. Aber dieses Turnier in Hamburg zum Beispiel zur Vorbereitung, da haben wir ja schon viele Löcher gesehen und viele Abstimmungsprobleme und. Und dass das dann bis so weit geht, ist erstmal phänomenal, aber ist auch verdient, finde ich. Also es ist ja in der Außendarstellung auch so gewesen, dass man gehofft hat, über die Vorrunde rauszukommen. Und dann schlägt man die Franzosen direkt im ersten Spiel und hat direkt ein gutes Momentum. Also verdientermaßen und ich bin froh, dass sie da stehen, wo sie stehen.
Wir haben auch zu denen gehört, die am vor dem Turnier viel kritisiert haben, gesagt haben, oh, keine Ahnung, wo das hinführt, eine schwere Gruppe, es funktioniert irgendwie noch nicht so richtig zusammen. Dieser Knackpunkt war irgendwie dieses Slowenien-Spiel, meiner Meinung nach. Da haben sie das erste Mal, glaube ich, auch selbst begriffen, hat ja auch Joe Thiemann im Interview zu uns gesagt, dass sie eine defensive Identität haben. Ich glaube, das ist das, was die deutsche Mannschaft bisher getragen hat, oder?
Also im europäischen Basketball, im Top-Niveau, musst du verteidigen, sonst kannst du nicht gewinnen. Also siehst du in der Euroleague, das siehst du hier bei dem Turnier, die Mannschaften, die konsequent 40 Minuten verteidigen können und auch mit sehr, sehr großer Physis zu Werke gehen und taktisch gut vorbereitet sind, sind die Mannschaften, die eine gute Chance haben zu gewinnen. Und das haben sie vom ersten Tag an gemacht. Also sie haben auch gegen die Franzosen stark verteidigt. Ja, die waren vielleicht nicht so talentiert wie andere Jahre oder bla bla bla. Am Ende musst du die erstmal schlagen mit einer Crew von NBA und Euroleague-Stars. Und ja, also die Defensive wird dir auf jeden Fall erstmal die Chance geben zu gewinnen. Und diese Identität müssen sie sich auch beibehalten jetzt fürs letzte Spiel. Mhm.
Gordy Herbert hat es etabliert. Ich finde das generelle taktische Niveau auch sehr hoch bei dieser EM. Coaching-mäßig, Sergio Scariolo bei den Spaniern, ein Meisterstück fast abgeliefert im letzten Viertel. Ist es dieser europäische Impact, der das Turnier hier prägt?
Ja, es ist ja europäischer Basketball, es sind europäische Referees, es ist europäisches Feld, die Zeit, also alles ist ja europäisch. Und das ist ja auch also für mich auch die hochqualitative Art, Basketball zu spielen. Und also wenn man jetzt Scariolo anguckt gegen uns, ein Box and One gegen Dennis, dann spielt er eine Zone, so ein Matchup-Ding, wo sie am Ende switchen, und das ist einfach, der nervt, ja, aber dann nutzt eben das ganze Repertoire der Taktik aus, und um einfach Deutschland vor Probleme zu stellen oder die anderen Gegner auch vor Probleme zu stellen, und ich bin auch gespannt, wie das heute gegen die Franzosen wird für die Spanier.
Patrick, lass uns bei den Spaniern kurz bleiben. Du kennst dich ja durchaus aus im spanischen Basketball. Jetzt haben die Spanier in allen Altersstufen, im männlichen und im weiblichen Bereich, bei allen kontinentalen Meisterschaften das Finale erreicht. Was zeichnet diesen spanischen Basketball aus, dass er über Generationen hin so gut funktioniert?
Also sie haben eine sehr gute Jugendarbeit, sehr gute Ausbildung. Da geht es nicht nur um Technik, sondern auch um Spielfähigkeit, um Wahrnehmung, um Dinge, die man braucht, um Spiel zu verstehen. Haben natürlich auch eine viel größere Anzahl von Basketballern und Basketballerinnen im Land als wir jetzt. Also wir arbeiten ja dran, das wird ja auch besser, aber brauchen noch ein paar mehr Leute. Also wenn ihr Leute kennt, schickt sie zum Basketball. Eine Werbeaktion. Aber natürlich haben die auch Probleme. Also jetzt momentan in der spanischen Liga, glaube ich, braucht man nur noch vier Leute mit spanischem Pass, und da sind auch Naturalisierte dabei. Und das ist jetzt so ein bisschen die Kehrseite der Medaille, dass du zwar viel Talent hast, ja, aber dieses Talent vielleicht nicht so aufs Feld kommt, wie es eigentlich gewünscht ist. Aber die Jugendarbeit ist exzellent und schon seit Jahren.
Ja, lass uns beim spanischen Basketball bleiben. Der spanische Basketball ist was Besonderes. Da werden nicht oft besonders oft Systeme angesagt. Das hat sowas Automatisches, was Klickendes. Alba Berlin profitiert im Moment davon mit den spanischen Coaches, die das genau eingeführt haben, weshalb es auch so schön ist, Alba Basketball anzuschauen. Was hat es denn für dich besonders gemacht, in Spanien zu spielen? Du warst viele Jahre beim FC Barcelona.
Was besonders gemacht hat, dass wir gewonnen haben.
Die Euroleague unter anderem. Der letzte Deutsche vor Tibor Pleiss, der die Euroleague gewonnen hat.
Ja. Ja. Tibor mehr als einmal jetzt.
Ja, leider. Für dich leider. Für uns super.
Nein, das ist super. Erstmal freue ich mich für Tibor ohne Ende, weil er sich so gesteigert hat, noch über die letzten Jahre Top-Leistung abgeliefert hat. Eigentlich für mich Final Four MVP war. Okay, Micić hat es bekommen, aber
politische Entscheidung.
Ja, natürlich. Ja. Immer gegen uns. Und, dass es ein sehr schnelles Spiel ist, das Zusammenspiel immer exzellent funktioniert. Also es muss irgendwie eine Abstimmung sein, man muss sich kennen. Und auch wenn das, wie gesagt, dieses angesprochene Problem mit den spanischen Spielern jetzt gerade da ist, ist trotzdem immer eine große Aggressivität auch da. Und da muss man sich auch seine Sporen verdienen. Also ich weiß noch, die ersten 5 Spiele bei Barcelona habe ich keinen Pfiff gekriegt, und dementsprechend habe ich auch gepöbelt. Und dann musste man sich so ein bisschen reinfuchsen und sich ein bisschen da gerade machen in der Situation.
Ist es auch diese Abgezocktheit, die die Spanier ausmacht, vielleicht eben genau durch diese Erfahrungen, die du jetzt beschrieben hast? Man hat so den Eindruck, die Spanier auch auf Nationalmannschaftsebene, man wird sie einfach nicht los.
Nicht los, ja. Ja, die sind eben abgezockt. Ja, aber das sind nicht die einzigen. Also die Griechen sind ja auch ein abgezocktes Team. Die wissen auch alles und sind taktisch super und vorbereitet. Hallo Justus. die haben schon so eine Kaltschnäuzigkeit und, wie gesagt, so eine Feinabstimmung. Die wissen, ich werde überspielt, dann gehen sie Backdoor, der Pass kommt genau in die Hand, und das ist einfach so Abläufe, die sehr gut funktionieren. Und auf der anderen Seite muss man auch sehen, da regt sich auch keiner auf, wenn mal was in die Hose geht. Also irgendwie Ball rollt man es aus, sie laufen zurück, spielen weiter. Ja, und das ist natürlich auch so eine Ruhe, die du dann hast im Spiel.
Du warst jetzt bis vor kurzem U20-Nationaltrainer, hast also vom Spieler auch zum Trainer gewechselt. Bist da, glaube ich, auch gerade noch so in der Wachstumsphase als Trainer. Klar, bist ja noch ein junger Kerl als Trainer.
Gutes Wort.
Welcher Trainer hat dir denn bisher am besten gefallen in diesem Turnier? Hast du da irgendeinen, den du rauspickst? War es der spanische Trainer, der da sein Meisterstück im letzten Viertel gegen Deutschland abgeliefert hat? War es irgendjemand anders?
Also ich fand die Finnen super.
Ja.
Also weil die einfach, also nicht falsch verstehen, aber wahrscheinlich mit wenig Talent oder weniger Talent als andere Mannschaften. Jetzt nicht in der Spitze, aber in der Breite. sehr, sehr viel erreicht haben. Also schon eine Cinderella-Story, dass sie so weit gekommen sind. Ja, Scardioli ist krass. Also der weiß eben genau, was er tut, wann er was irgendwie reinwirft. Der nimmt eine Auszeit, ist ganz ruhig, erklärt, was er macht und dann funktioniert das auch. Aber auch die Polen jetzt, also dass sie so weit kommen, dass ich glaube, vor dem Turnier hat das keiner geglaubt. Der Milicic hat die schon gut eingestellt und weiß, was er tut und gibt den Spielern eigentlich die volle Verantwortung und auch die volle Freiheit, da zu machen, was sie wollen.
Eine Mannschaft, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben, heute Abend aber auch sehen werden, die vielleicht gar nicht so genau wissen, warum sie heute Abend spielen, sind die Franzosen. Die haben sich irgendwie, ja, mehr oder minder glücklich im Halbfinale dann sehr souverän durchgesetzt, treffen jetzt auf die von uns thematisierten Spanier. Welches Spiel erwartest du jetzt im Finale heute Abend?
Boah, das ist wirklich offen. Also die Franzosen haben sich gesteigert, auch so wie sie in der Endphase gegen die Italiener gespielt haben. Also dass sie dann nicht irgendwie versucht haben, verrückte Dreier zu nehmen, was ja Hotel zum Beispiel schon ein Kandidat dafür ist, mal ein wildes Ding hochzujagen, sondern hart zum Korb gegangen sind, gute entweder zu Gobert oder selber gefinisht hat. Also schon sehr reif dann, ne, für eine Mannschaft, die ja schon immer so up and down gespielt hat, das Turnier. Und die Spanier mit, also diese wechselnden Verteidigungen nerven einfach ohne Ende. Ja, und diese Flow-Offense, wo sie irgendwie auf der einen Seite spielen können, aber auf den Ball auch einfach rüberpassen und jemand anders macht was, ist einfach super schwer zu scouten und zu verteidigen, weil es einfach 20 Optionen pro Spielzug gibt. Ja. Also ich würde keine Prognose geben. Ich glaube, die Spanier haben spielerisch so ein bisschen Vorteil, aber die Franzosen sind natürlich körperlich Biester.
Es ist das 9. Spiel in 18 Tagen, das die Jungs heute bestreiten. Alle 4 Mannschaften übrigens. Was ist denn, ich glaube, die Mannschaften, es gibt sogar Mannschaften, die haben 9 Spiele in 17 Tagen. Wie ist das als Spieler, wenn du so ein Turnier gespielt hast, wenn du diese Strapazen, die du bis hierhin erlebt hast, wie geht man damit um, gerade in diesem letzten Spiel da nochmal alles rauszuhauen?
Okay, du hast nur noch ein Spiel. Also du kannst alles auf dem Feld lassen. Ich glaube, die Jungs werden nicht viel Urlaub haben, dann wenn sie zurück zu den Vereinen gehen. Aber
10 Tage danach geht ja, die BBL genau, wieder los.
Genau.
Ne?
Also die werden wahrscheinlich 3-4 Tage Urlaub haben, vielleicht, ja, wenn es gut läuft. Aber das ist, also jetzt hier eine Medaille zu gewinnen, das ist so ein Anreiz und das ist so, also ist einfach geil. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, wenn man da steht und plötzlich gewonnen hat oder das Ding umgehängt bekommt, das ist einmalig und das ist auch etwas, was man sein Leben lang hat. Ja? Also für sich selber, man muss das ja nicht irgendwie im Supermarkt tragen, das Ding dann am Ende und irgendwie jedem erzählen, was man gemacht hat, wenn man dann ein alter Mann ist. Aber ich glaube, das ist etwas, was einem auch so eine, ja, so eine Erfahrung gibt, die man auch übertragen kann dann auf den Verein.
Du hast ja selbst Medaillen gewonnen bei Weltmeisterschaft, bei Europameisterschaft. Es war einmal die silberne, einmal die bronzene. Der Unterschied liegt darin, dass du einmal das letzte Spiel im Turnier gewinnst, andernfalls gehst du mit einer Niederlage im Finale nach Hause. Du hast jetzt einige Jahre Abstand. Was würdest du sagen? Ist es vielleicht psychologisch gar nicht so verkehrt, mit einem Sieg aus dem Turnier zu gehen?
Ja klar, also natürlich. Also wenn du jetzt darauf anspielst, dass wir Bronze holen, ja, ich gehe davon aus, dass wir Bronze holen. Also und ich glaube, dass die Jungs das auch wollen. Das, was du nicht angesprochen hast, 2001 haben wir im Halbfinale gegen die Türken verloren. In der Türkei, Riesenkulisse, Wahnsinn, irgendwie 10.000, 12.000 Leute in der Halle, die Bambule gemacht haben. Und du verlierst das Ding knapp und dann bist du emotional schon echt leer, weil du alles gegeben hast. Und da war es ja noch so, dass du direkt am nächsten Tag gespielt hast. Und ich hoffe, dass diese Ruhephase, die jetzt hatten vor dem Spiel, der deutschen Mannschaft auch Kraft und Konzentration gibt.
Wie gräfst du dich denn als Spieler aus diesem Loch wieder raus, wenn du im Halbfinale verloren hast? Hier vor heimischer Arena, jeder hatte irgendwie, klar, eine Überraschungsmannschaft, aber jeder hatte dann doch die Erwartung, das machen die. Die kommen bis ins Finale, schaffen es dann knapp nicht, weil Spanien einfach diesen Tick besser war. Deutschland war ja nicht wirklich schlechter, sondern Spanien einfach dieses Stückchen besser. Wie gräfst du dich da als Spieler wieder raus?
Einfach gemeinsam. Es geht nur, wenn alle zusammenhalten und sich im Klaren sind und sich in die Augen gucken können und sagen, okay, was passiert, ist passiert. Und jetzt müssen wir nochmal von neu anfangen und wir haben eine Chance, eine Medaille zu gewinnen. Also das ist nochmal, es gibt nichts Geileres, als am Ende was zu gewinnen. Das letzte Spiel gewinnen ist immer schön. Wäre natürlich schöner, wenn es das Finale wäre, aber ich glaube, wenn sie das gewinnen, dann mit der Medaille da stehen, dann werden die auch sehr, sehr zufrieden sein am Ende.
Jetzt geht es ja gegen die Polen, gegen einen vermeintlichen Außenseiter. Die Deutschen bisher fast nur immer gegen die großen Namen gespielt. Spanien, Slowenien, Litauen und so weiter. Denkst du, es ändert irgendwas mental gesehen, dass jetzt die Erwartungshaltung da ist, ey, wir müssen jetzt eigentlich die Bronzene holen?
Also ich gehe davon aus, dass so eine Jetzt-als-Recht-Mentalität da ist und dass sie jetzt auf jeden Fall nicht irgendwie das auf die leichte Schulter nehmen, weil sie vorher die Großen gespielt haben und auch Große geschlagen haben, sondern jetzt geht's, wie eben schon gesagt, es geht um alles und geht um eine Medaille. Und das, egal ob es das Polen ist oder Frankreich oder wer auch immer dann kommt, ich gehe davon aus, dass sie All-Out spielen. Ich glaube, dass man die Nervosität am Anfang ein bisschen im Griff haben muss und vielleicht auch die Übermotiviertheit. Übermotivation heißt das ja auch. Aber ich gehe davon aus, dass sie All-Out spielen.
Wie ist das gegen Polen jetzt zu spielen? Was muss der deutschen Mannschaft gelingen? Wir haben es gegen die Slowenen gesehen. Da hatten die Slowenen die Polen gewisserweise unterschätzt. Vielleicht mit zu wenig Energie ins Spiel gegangen. Die Franzosen haben ihnen sofort den Schneid abgekauft. Im ersten Viertel overpowered, ihnen nicht ihre Looks gegeben und ihre Art und Weise des Spiels durchgedrückt. Und danach war das Ding eigentlich gegessen. Wie schlägt man die Polen?
Ja, du darfst sie nicht ins Spiel kommen lassen. Ne? Wenn Ponitka trifft, wenn Sokolowski trifft, wenn Slaughter trifft von außen, dann fühlen sie sich wohl und dann können die auch spielen. Die spielen auch relativ schnell, ja, weil wollen schon laufen und Fastbreak easy Punkte bekommen und die Sachen muss sie eben nehmen. Ja? Man muss auf den Ball aufpassen, ist, glaube ich, ganz wichtig.
Patrick, bevor wir dich jetzt entlassen und auch unsere Zuhörer entlassen Richtung Spiel um Platz 3.
Endlich.
Endlich. Endlich zu RTL, ne?
die ist Zuschauer. Ich.
Du hast die Ehre, jetzt als letzter unserer Big Bully Talk Gäste deine All-Time DBB Starting Five zu nominieren. Wir haben eine ganz bunte Palette bisher gehört, aus verschiedensten Generationen. Einfach spontan raus, welche fünf hast du? Gerne auch noch mit einem passenden Coach dazu.
Unter anderem warst du schon zweimal mit dabei.
Ja, dann nehme ich mich auch. das ist wirklich schwer, weil das immer unfair ist und ich weiß, wenn ich jetzt einen falschen Namen sage, dann kriege ich das irgendwie die nächsten 10 Jahre aufs Butterbrot geschmiert. Ich würde wahrscheinlich Christian Welp auf die 5 nehmen, Dirk auf die 4 und dann wird es schon schwer.
Schrempf, Ademola hätten wir auf der 3.
Auf die 3, genau, das ist gut. Dann Schrempf auf die 2.
Spielen wir groß heute.
Die spielen Zone, 40 Minuten. Inside und Zone. Auf die 1 wahrscheinlich Dennis jetzt. Ja, der ist schon stark.
Ja.
Eigentlich würde ich Mietert sagen, aber der ist nicht hier, deswegen sage ich das.
Mietert wurde auch schon genannt.
Ja, stimmt, ja. Stimmt. Cool. Patrick, herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Rekordnationalspieler Patrick Fehmerling. Jetzt Daumen drücken für Team Deutschland, für die Bronzemedaille. Herzlichen Dank. Den Podcast hier gibt es morgen ab 17 Uhr und die Analyse wie immer ab 5 Uhr morgens. Macht's gut und wir waren die Big Crew. Peace out.